Wer das Bild hier oben, was gleich zu sehen ist, vielleicht kennt, der hat WhatsApp. Und zwar habe ich das in meinen Status reingetan, als ich Urlaub hatte. Da stand zwar oben rechts in der Ecke noch, dass ich bis zu einem bestimmten Datum nicht antworte oder offline bin. Und das habe ich mal mehr, mal weniger geschafft. Aber es war Urlaub angesagt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und Urlaub sollte grundsätzlich oder ist grundsätzlich ja etwas Tolles. Man ist unterwegs, man weiß, man kann sich erholen. Und dann kommen Momente, wo man sich vielleicht dooferweise doch aufregt. Es ist nicht so wie gewünscht. Irgendwie hat zwar alles total gut geklappt, aber das Essen ist nicht so schön angerichtet, wie man wollte. Es ist doch ein Massenhotel und man weiß schon, dass man sich irgendwie morgens früh doch die Liege reservieren muss, obwohl man gehofft hat, das nicht zu müssen. Dann ist man erstmal auf seinem Zimmer und setzt sich hin und denkt sich, okay, jetzt weiß man, warum es in den Ländern so viele Fakire gibt bei so harten Betten. Und so startete nach einer super guten Reise, nach einem wirklich bewahrten Flug und nach einer tollen Anreise zum Hotel mein Urlaub. Und ich bin Gott wirklich dankbar, dass ich Menschen an meiner Seite habe und ganz besonders meine Frau, die dann sagt, was nützt es dir, wenn du dich jetzt den ganzen Urlaub über aufregst. Und das hat am Anfang ein bisschen wehgetan, weil ich rege mich gerne auf und wir leben ja auch in einer Kultur, wo sich Menschen ab und zu gerne aufregen. Aber sie hatte recht und relativ schnell bin ich ins Gebet gegangen und habe gesagt, Gott, ich will diesen Urlaub genießen. Und ja, mich ärgern die Umstände, aber ich will es genießen. Und im Alltag ist es häufig so, dass wir an Punkte kommen, wo wir uns aufregen können. Wo wir uns vielleicht auch bewusst aufregen können, weil eine Situation nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Ich weiß nicht, oder ich denke mal, dass jeder Autofahrer von euch das kennt. Autofahren ist immer mein Paradebeispiel, da kann man sich sehr gut aufregen. Und häufig, aus meiner Sicht auch zu Recht, wenn derjenige vor einem oder so nicht so fährt, wie man sich das vorstellt. Aber wenn wir als Christen unterwegs sind, wenn wir in unserem Alltag sind, mit dem Glauben, den wir alle sonntags morgens hier bekennen oder in den unterschiedlichen Kreisen, wo wir unterwegs sind, bekennen, dann kann es doch so oder sollte es doch eigentlich so sein, dass wir uns unterscheiden. Dass wir uns nicht auf jeder Kleinigkeit drum rumreiten und irgendwie mit Unmut unterwegs sind, wie beispielsweise ich im Urlaub, sondern dass wir einen Unterschied machen und dass es zu unterscheiden ist, sind wir mit Gott unterwegs oder nicht. Und wenn wir sagen, Christus lebt in uns, dann sollte das doch eine Auswirkung haben. Und ich finde es so interessant, was so die letzten Wochen und Monate immer wieder an großen Themen gerade in der Politik aufgekommen sind. Und dann wird ein junges Mädchen, was teilweise von den Medien manipuliert wird oder anders dargestellt wird, so in den Mittelpunkt gezerrt, dass alles, was sie tut und sagt, irgendwie breitgetreten wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Christ, als der, wo man dran erkennen sollte, dass Jesus in mir lebt, der sollte doch dieses Mädchen nicht verurteilen, auch wenn sie Sachen sagt, die irgendwie nicht gerade greifbar sind oder wo ich mit nichts verstehen kann, sondern er sollte dankbar sein, dass wir eine mediale Welt haben, wo dieses Thema Klimawandel angesprochen wird. Und ja, ich könnte mich aufregen über das alles, was gemacht wird und Elektromobilität und was weiß ich, aber ich kann auch einfach einen Schritt zurückgehen und mich fragen, ja, ihr kennt diese Bewegung von früher noch, what would Jesus do? Wenn Jesus in mir lebt, woran wir glauben, was macht das für einen Unterschied? Und kann ich da nicht sagen, okay, Papa, ich verstehe das alles nicht und Jesus, hilf mir, das zu verstehen, aber ich will für diese Greta oder für wen auch immer, der da vorne steht, beten. Und das mache ich nicht aus einer Motivation heraus, dass ich naiv bin und sage, ich will mich nicht mit den Themen auseinandersetzen, sondern weil die Bibel da meines Erachtens sehr klar ist. Und ich habe euch zwei Stellen mitgebracht, die ich als sehr wichtig empfinde. Die erste ist 1. Timotheus 2, 1-2. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In Frieden leben. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, die keinen Krieg im eigenen Land kennt. Ja, es gibt manche Auseinandersetzungen. Und ja, wenn man Fußball guckt, hat man das mitgekriegt, dass in Paris vor ein paar Jahren dieser Anschlag war während eines Fußballspiels der deutschen Nationalmannschaft. Aber in meinem Land kenne ich keinen Krieg. Meine Eltern sind aufgewachsen in einer Kriegsende-Generation. Ja, wo der Krieg zum Glück vorbei war, aber sie haben die Auswirkungen da noch mitbekommen. Und viele aus unserer Generation, also aus der Generation meiner Großeltern, die hier auch in der Gemeinde sind, haben Krieg erlebt. Und ich bin dankbar. Und ich will das auch mit so vielen Gebeten wie möglich unterstützen. Und ich glaube fest daran, dass wenn wir aufhören, uns über Regierende aufzuregen, wozu wir teilweise wirklich Recht haben, weil sie Wege gehen, die wir nicht verstehen, sondern anfangen, über sie Gutes auszusprechen, so wie Timotheus oder wie das hier im Timotheusbrief steht, dass wir für sie im Gebet einstehen, dass sich Dinge verändern. Und die Stelle, die mich dann auch nicht naiv werden lässt, sondern sagen lässt, okay, und auch das, wie es gerade läuft, muss mir als Kind Gottes zum Guten dienen, steht in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich weiß also und ich glaube fest daran, und das könnt ihr mir als Naivität vorwerfen oder auch nicht, dass alle Dinge, wie sie passieren, dazu dienen, dass ich Gott weiter loben kann. Und das kann ich nicht aus mir selber, sondern ihr kennt, viele von euch kennen die Bibelstelle, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn ich daran glaube und das bekenne, dass Christus in mir lebt, dann hat es eine Auswirkung. Dann ist es nicht da so ein kleines Männchen, das in mir lebt, wie bei manchen Filmen mit Aliens oder so, das den Körper steuert, sondern dann hat das Auswirkungen. Dann entfaltet sich Gottes Geist in mir und verändert meine Natur. Nicht umsonst spricht die Bibel von einem neuen Menschwerden, von Neugeburt. Und ich finde, Paulus hat das in dem Brief an die Epheser sehr gut beschrieben und hat auch da herausgefordert, indem, ich glaube, wenn das die Predigt gewesen wäre, Sandra, dann hättest du alles hier drin gefunden, was du brauchst, von deinen Sachen, die du dir wünschst für eine Predigt und die sich viele wünschen. Ich lese aus Epheser 4 die Verse 17 bis 32. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheiten, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen, sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus erlöst.
vergeben hat. Erstens, Menschen, die Gott nicht kennen. Menschen, die Gott nicht kennen, leben ihr Leben aus einer Eigenmotivation heraus. Und Menschen, die Gott nicht kennen, leben das, um ihre eigenen Träume und Visionen irgendwie umzusetzen. Und wenn einmal was gut läuft, dann ist es klar, dann haben sie etwas gut gemacht. Und die Power kam aus ihnen selber. Und wenn ihr mal in die mediale Welt reinguckt, meines Erachtens sind noch nie so viele Motivationscoaches online gewesen wie in aktueller Zeit. Und immer das Prinzip zur Selbstverwirklichung, nee, jenes Prinzip, um nach oben zu kommen. Das Problem ist an der Stelle, dass wenn was nicht so läuft, wie sie geplant haben, es zwei Möglichkeiten gibt. Möglichkeit 1, ich habe es aus mir heraus selber nicht geschafft. Und Möglichkeit 2, Menschen haben mich daran gehindert. Oder Menschen sind schuld, andere sind schuld, dass es nichts geworden ist. Und die Menschen ticken häufig so, und wir kennen das von uns selber, dass die Schuld bei uns zu suchen relativ schwer ist. Also man hat lieber mal die Schuld bei jemand oder bei etwas anderes, bei den Umständen, ich war krank und konnte nicht und so zu suchen und zu finden, weil der Mensch nicht gerne die Schuld bei sich selber sucht. Und deswegen spricht Paulus auch davon, dass sie ohne Gott auf einem sinnlosen Weg unterwegs sind. Dass sie auf einem Weg unterwegs sind, der zwar vielleicht so kleine Zwischensteps hat. Ja, wenn man in Jugendjahren ist, dann ist der erste Step 16 werden, dann 18 werden und Führerschein, dann vielleicht die Ausbildung und das Abi beenden, dann vielleicht irgendwann mal die Partnerschaft und das Studium und dann das große Auto, dann das Haus, und man hangelt sich so von Step zu Step, aber das wirkliche Ziel, das große Ganze, ein erfülltes Leben zu haben, das haben sie nicht, weil sie auch Gott nicht suchen. Sie wenden sich ab von Gottes Plan. Und was heißt es, wenn wir hier lesen, dass sie sich nicht interessieren dafür? Das heißt im Umkehrschluss, dass Paulus jedem, der mit Gott unterwegs ist, der Kind Gottes ist, sagt, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe etwas für dich vorbereitet und darauf kannst du dich verlassen. Und wenn ich daran glaube, dass Christus in mir lebt, was meine tiefste Überzeugung ist, dann weiß ich, dass auch die Bibelstellen, die über Christus in mir reden, dass sie stimmen. Wenn ich glaube, dass Christus in mir lebt und mich erinnere an Bibelstellen, Christus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, dann weiß ich, dass mir diese Macht auch gegeben ist, weil Christus in mir alles wirkt. In mir ist die Kraft Gottes. Deswegen gehe ich fort, damit einer kommt, der euch in die volle Wahrheit einführt. Und der Heilige Geist, der in uns ist, der Stellvertreter ist, der führt uns an die Punkte, wo wir offen und ehrlich werden über uns selber und wo wir Sachen ablegen können, so wie Paulus es hier auch beschreibt. Und trotzdem müssen wir uns entscheiden, dass wir dieses Leben, was Gott für uns hat, nicht nur sehen und es schön ist und sagen, das hätten wir gerne, sondern es auch annehmen. Wenn wir Menschen einladen, ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du mit Menschen redest, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, dann ist meine Formulierung immer so, Gott hat dir seine Arme ausgestreckt und hat dir ein Geschenk gegeben. Und dieses Geschenk ist da, aber du musst es noch annehmen. Es ist eine Sache, die wir annehmen müssen. Die wir nicht sagen können, schön, dass es da ist und ich glaube auch, dass es da ist und ich lebe mein Leben weiter, sondern ich muss es nehmen. Wir verpacken gerne in Deutschland Geschenke. Und was nützt mir der Inhalt des Geschenkes, den ich vielleicht sogar weiß, wenn ich das Geschenk nicht auspacke und dann den Karton öffne und den Inhalt rausnehme? Und genauso ist es, das zu wissen, dass wir ein Leben haben als Kinder Gottes, was Gott für uns vorbereitet hat, und es nicht anzunehmen. Zweitens, Menschen, die Gott kennen. Der Brief, der geschrieben wird an die Epheser, das ist eine Gemeinde gewesen. Ein Brief ganz bewusst an Nachfolger Jesu. Und trotzdem kommt es hier vor, dass Paulus darüber reden muss, dass sich Dinge so verhalten, wie bevor sie die Botschaft gehört haben. Dass es keinen Unterschied gibt zwischen den Kindern Gottes und den Heiden, wie ich sie mal nennen will. denen, die mit Jesus unterwegs sind und denen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Da gibt es anscheinend keinen Unterschied in Ephesus und das wirft er ihnen vor. Und deswegen ist er nochmal so klar und sagt, ihr müsst euer altes Leben ablegen. Dieses schöne Wort, was wir unter Buße kennen, ja, umkehren, das ist immer ganz toll. Wenn du unterwegs bist mit einem Leben ohne Gott und dich dann umkehren sollst und in Richtung Gott zu gehen, dann bedeutet das, ich weiß nicht, ob du das bildlich gesehen hast, ja, es ist nicht nur ein Umkehren, ich kehre auch meinen Rücken weg von dem, wo ich unterwegs bin. Das heißt, es bedeutet ein Abkehren. Ich bin nicht seitlich unterwegs und gucke, dass ich möglichst beides habe, sondern ein Umkehren im Sinne der Bibel ist ein Abkehren von meinem alten Leben. Und das ist anscheinend sehr schwierig, sonst würde Paulus es nicht hier schaffen und oder schreiben. Und er macht es an einem für mich super genialen Bild deutlich, an dem Schöpfungsbild. Zum Anfang der Bibel lesen wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Warum sollen wir hier jetzt nochmal neu geschaffen werden nach dem Ebenbild Gottes? Ich glaube nicht, dass Paulus den Anfang der Bibel meint, sondern ich glaube, dass Paulus es meint, Gott hat uns in Beziehung zu sich geschaffen. Wir waren die Ebenbilder Gottes und dann haben wir uns abgekehrt von ihm und haben diese göttlichen Ordnungen verlassen. Und zudem können wir wieder hinkommen, wenn wir Jesus in unser Leben einladen und wenn wir unser Leben verändern lassen, weil er in uns ist. Wenn wir einen neuen Mensch, eine neue Kreatur sind. Und ich habe mir ein Beispiel überlegt, was an der einen oder anderen Stelle vielleicht hinkt. Aber ich versuche es euch mal so zu sagen, dass ihr verstehen könnt, was dieses Bild für mich manchmal meint. Stellt euch vor, ihr habt ein neues Haus gebaut. Ja, ihr hattet ein richtig cool großes Gelände, ihr habt das alles finanziert bekommen, ihr habt keine Schulden und jetzt steht dieses große Haus da mit Whirlpool, mit Swimmingpool draußen, mit Garten, vielleicht mögt ihr Teich, ja, mit all dem, was ihr euch gewünscht habt, steht dieses Haus da und der Umzug ist passiert und es ist jetzt der Tag der Schlüsselübergabe eurer alten Wohnung. Ja, und ihr geht zum Vermieter hin und sagt, bitteschön. Und damit seid ihr raus aus der ganzen Verbindung zur alten Wohnung. Und ihr setzt euch ins Auto und fahrt zum neuen Haus. Wie häufig wird es vorkommen, dass ihr sagen werdet, Mensch, jetzt nochmal in die alte Wohnung. Das wäre doch so schön. Ah ja, das Sofa, ja, ich habe jetzt ein neues, aber das alte Sofa, das war doch so schön. Und auch diese miefige kleine Kabuff, der war doch so toll. Und auch wenn es euch passieren wird, dass ihr aus Gewohnheit, ja, weil ihr die Strecke 500 oder 1000 Mal gefahren seid, auf einmal vor eurer alten Wohnung steht und denkt, Mensch, Mist, da wollte ich gar nicht hin. Dann kommt dieser Gedanke, da wollte ich gar nicht hin. Und dann kommt auch nicht der Gedanke, jetzt nochmal rein, sondern, boah, ich kann in mein neues Haus. Und wenn wir verstehen, was es heißt, wenn Christus in uns lebt, dann sollte unser Denken so sein. Und nicht nur unser Denken, sondern unser Wandel so sein und unser Leben so sein. Dass wir nicht mehr an den Punkt kommen, ach Mensch, nochmal so richtig schön daneben hauen. Oder Mensch, nochmal, ach, meiner Schwester eins auswischen. Natürlich kommen diese Gedanken so vielleicht nicht in unsere Köpfe. Wobei ich sagen muss, dass sie ab und zu schon mal bei mir waren. Aber das Bild Neugeburt, neuer Mensch werden, bedeutet genau das. Ich will nichts mehr mit dem Alten zu tun haben, weil das Neue, was ich habe, super und perfekt ist. Drittens, Menschen, die Gott annehmen. Das Bild der Neugeburt, des neuen Menschen, das habt ihr vielleicht in meiner letzten Predigt schon gehört, ist ein Bild, was mich sehr fasziniert. Was sagt es genau aus? Ich weiß nicht, wie viele Mütter hier unter uns sitzen, aber ich glaube, dass jede Mutter und jeder Papa unter uns, als das Kind geboren war, nicht angeguckt hat und gesagt hat, Mensch, das war aber mal ein toller Fußballer. Der kann aber gut singen. Und ja, die hat echt ganz gut Ballerina getanzt. Die Bibel bringt dieses Beispiel der Neugeburt, weil es ein Wesen ist und eine Wesensart von uns sein soll, komplett neu zu sein, nicht in irgendeiner Weise vorbelastet, neu. Und dieses Bild der Bibel ist radikal. Ich kann auch kein Baby nehmen und sagen, nee, wie viele Wochen Garantie hatte ich nochmal da drauf? Das geht nicht. Und ja, das ist ein bisschen ein patziges Beispiel, ich gebe euch recht und ihr dürft mir das auch gerne vorwerfen, aber Gott spricht hier so, wenn wir ihn annehmen und wenn Christus in uns einzieht, weil wir ja zu ihm sagen, dann nimmt er dieses Bild von Neugeburt, vom neuen Menschen. Wesenszüge, die komplett abgelegt werden und neue Sachen, die angezogen werden. Das ist das, was Paulus uns durch die Epheser hier weitergibt. Und hier sind in diesem Teil sind zwei sehr, sehr interessante Sachen noch für mich drin. Einmal redet die Wahrheit untereinander und sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Redet die Wahrheit untereinander. Da sagen wir ja häufig, naja, vielleicht ist so eine Notlüge doch besser als die Wahrheit. Ich gebe euch ein Beispiel von mir. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann sagt ihr mir, wenn ich was zwischen den Zähnen habe oder vielleicht ein bisschen einen üblen Kaffeeduft im Mund habe. Weil als essender und kaffeeliebender Mensch kann ich beides nicht vermeiden. Und natürlich ist im ersten Moment, wenn ihr sagt, Bernd, du hast da was, vielleicht unangenehm für mich. Aber ich bin euch trotzdem total dankbar, weil ich dann weiß, ihr guckt mich die ganze Zeit so an, weil ich da was zwischen den Zähnen habe und ihr guckt mich nicht sonst so an. Oder wenn ihr auf einmal nur noch mit gerümpfter Nase mit mir redet, das ist dann im Nachhinein, wenn ich das mitkriege, wenn ich zu Hause vorm Spiegel stehe und denke, oh, du hattest da was, dann weiß ich, Mensch, ich hab gerade 20 Leute mit mir geredet und keiner hat es mir gesagt. Das ist ein Teil, wie ich Wahrheit definiere, der vielleicht auch mal verletzend sein kann, aber eigentlich gar nicht verletzend, sondern weil er heilend ist. Und das zweite, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Hier steht nicht Zorn gleich Sünde. Dann hätten wir ein Problem, weil Jesus war auch sehr zornig, als er die Leute aus dem Tempel vertrieben hat. Der war sehr, sehr zornig. Der hat aber aus dem Zorn keine Sünde herausbegangen. Und ich komme nochmal auf dieses Autobeispiel zurück. Wenn ich zornig bin, dass vor mir was nicht so läuft, wie ich denke, dann habe ich, das habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, mir eine Sache angewöhnt, dann fange ich an, statt Schlechtes über meinen Vordermann auszureden und ihn wirklich an die Wand verbal zu hauen, zu sagen, ich segne ihn. Und ja, es klappt mittlerweile immer besser und spätestens nach dem dritten Segen bin ich nicht mehr so zornig. Zorn ist eine Eigenschaft, die ist in Ordnung, weil Zorn bedeutet, ich ärgere mich über eine Situation, die besser sein könnte. Ihr könnt gerne mal im Duden nachgucken, was Zorn bedeutet. Und wenn ihr das im Griechischen und Hebräischen haben wollt, dann ist Zorn eine Abwandlung des Wortes erziehen. Und ich weiß nicht, ob du zornig werden kannst, wenn dein Kind auf den Herd packt. Und du bist zornig, weil du 5-mal gesagt hast, es soll das nicht tun. Und du bist eigentlich wütend darüber, dass es sich jetzt gerade verletzt hat, weil es nicht darauf vertraut hat, dass du recht hast. Nur der Zorn darf uns nicht dazu führen, in Sünde zu geraten. Das heißt, bewahrt eure Hände und Münder und Lippen, dass ihr da nicht aus dem Zorn heraus sündigt. Viertens, Menschen, die Gott verändert. Eine neugeborene Veränderung soll eintreten und das sind zwei interessante Beispiele, die Paulus hier bringt. Den Dieb. Ein Dieb, der vorher gestohlen hat, der seine Hand dazu genutzt hat, etwas Schlechtes zu machen, soll jetzt was Gutes machen. Das Beispiel von Buße, von Umkehr. Er soll einen neuen Weg einschlagen. Aber nicht nur das. Und er bringt es als Beispiel für die Epheser und für uns. Er soll nicht nur Gutes tun mit seinen Händen, sondern er soll mit dem Gutgetanen auch noch Auswirkungen auf sein Umfeld haben. Er soll den Menschen, denen es nicht gut geht, helfen. Wahnsinn. Also ein Bild, was wir verstehen, das nicht mehr tun und das tun, das bringt Paulus nochmal auf die Spitze. Und das sagt er, okay, das soll nicht nur deine Taten ändern, sondern es soll auch Auswirkungen haben. Wenn jemand auf dich zukommt, wie in der Lesung, und sagt, mir ist kalt, dann brauchst du ihm nicht die Hände auflegen und für ihn zu beten. Dann gib ihm doch einfach deinen Pullover, fahr nach Hause und hol dir deinen anderen. Das sind so Beispiele, die wir in der Bibel noch und nöcher haben, dass sich das, wenn wir meinen oder wenn wir sagen, Christus lebt in uns, dann hat es Auswirkungen. Dann ist es nicht nur ein frommer Gedanke, sondern dann hat es Auswirkungen. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Und auf der anderen Seite spricht er das Beispiel an von der Macht der Worte. Wenn wir vorher über uns aufgeregt haben und Schlechtes ausgesprochen haben, dann sollen wir jetzt Gutes aussprechen. Und es soll nicht nur zur Auferbauung dienen und was Gutes sein, sondern es soll auch den Glauben stärken. Schon wieder auf die Spitze getrieben. Es soll nicht nur eine Veränderung sein, es soll auch Auswirkungen haben. Und ich sage euch einen Traum, den ich habe, wo das Beispiel praktisch werden kann. Ich habe den Traum, dass wir als ganze Menschen und als ganze Kinder Gottes, die in Deutschland sind, uns verändern in dem Denken, dass wir uns über Regierende, über Vorsitzende, über Gemeindeleitung aufregen und anfangen, Segen über sie auszusprechen. Und mein fester und tiefer Glaube ist, dass diese Worte, die wir aussprechen, über den Vorgesetzten, über die Leitung, die uns überstellt sind, dass die dazu dienen, dass wir weiter und noch mehr in paradiesischen Zuständen in Deutschland leben. Nicht, weil unsere Worte magische Kraft haben, sondern weil das Gottes tiefster Wunsch ist. Und weil ich glaube, dass er anfangen kann, Segenströme auszugießen, so wie die Regengüsse, die wir die letzten Wochen immer wieder erlebt haben und die der Natur wahnsinnig gut tun. Ich glaube fest daran, dass unsere Worte eine Veränderung schaffen können. Und ich wünsche mir das, dass wir als gesamte Christenschaft in Deutschland anfangen, über eine Angela Merkel, über eine CDU und sonstige Parteien, SPD, was weiß ich, Segen auszusprechen und sagen, Gott, wirke in das Leben hinein, anstatt uns aufzuregen, was anscheinend und auch wirklich nichts bringt. Und der Heilige Geist, der in uns ist, ist auch das Siegel dafür, dass wir einmal erlöst sind. Und ja, es ist das Siegel, aber es ist nicht das Einzige. Fünftens, Kinder Gottes, die die Welt verändern. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Da, wo wir in Familien und in Gemeinschaften, in Wohngemeinschaften und in Gemeinden unterwegs sind, sind wir alle nur Menschen. Und wir kommen an Punkte, wo wir vermeintlich uns gegenseitig verletzen müssen, weil wir vielleicht Sachen anders sehen, weil wir in Diskussion sind und weil wir dem anderen endlich mal was sagen und erklären wollen. Wenn Christus in uns lebt, dann kann uns das befreien, unser eigenes zu suchen. Warum? Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn ich das wirklich glaube und bekenne, dass Christus in mir lebt, dann, so sagt die Bibel, stirbt der alte Mensch. Dann ist es nicht mehr ein Bernd Kortmann, der die Entscheidung über sein Handeln macht, sondern dann ist es Christus. Und das soll nicht überheilig klingen, sondern das ist das, was die Bibel sagt. Christus in uns soll die Veränderung schaffen und soll unser Wesen bestimmen. Und ich glaube daran, dass das nicht da steht als schönes Bild, sondern ich glaube daran, dass die Bibel, so wie viele von euch daran glauben, vom Geist Gottes inspiriert ist. Und wenn Paulus schreibt an die Epheser, dass wir befreit werden können davon und uns befreien können, dann können wir das. Weil warum sollte er es sonst da schreiben? Um den Epheser eines auszuwischen und zu sagen, das schafft ihr eh nicht. Ich gebe euch mal den Ansporn, aber das schafft ihr nicht. Um uns zu zeigen, das schafft ihr auch nicht. Ich glaube fest daran, dass wenn wir das ausleben, was es heißt, wenn Christus in uns lebt, dass wir befreit werden können davon. Und nicht, weil wir uns davon befreien können, sondern weil wir Christus die Macht in uns geben, uns davon frei zu machen. Und das machen wir, wenn wir sagen, er lebt in uns. Jesus hat seinen Jüngern und uns mit auf den Weg gegeben in Matthäus 16, Vers 24. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. der direkte Auftrag Jesu ist, sich selbst zu verleugnen. Aufzuhören, in dem Maße zu existieren, dass ich bestimmen will. Wenn Christus in mir lebt, dann kann ich aufhören, mein Bestes zu suchen. Dann fange ich an, das Beste meiner Mitmenschen zu suchen. Dann kann ich nicht mehr meine Taten unterscheiden von sonntags oder mittwochs oder donnerstags, wo ich in den Gemeinderäumlichkeiten unterwegs bin, und dem Rest der Woche. Dann kann ich nur mit dem, der ich bin, der ich durch Christus neu geworden bin, auch im Alltag leben. Dann geht es nicht mehr anders, dann gibt es da keinen Unterschied mehr. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir singen, immer mehr von dir, dass wir das auch so meinen. Dass wir sagen, ich aber muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Das sind so Floskeln, die wir über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder gehört haben. Aber wenn sie keine Veränderung bringen, dann bleibt es bei irgendwelchen schönen Worten, die wir lesen, die wir mal einmal im Jahr in der Losung lesen oder hören. Und dann bringt es keine Veränderung. Ich wünsche mir und glaube fest daran, dass wir bekennen können, wenn Christus in uns lebt, können wir sagen, ich bin heilig, denn er ist heilig. Ich vergebe, denn er hat vergeben. Ich bin liebevoll, gütig, freundlich, mitfühlend, denn es ist Christus, der dieses in mir wirkt. Und ich bin ein absolut strahlendes Zeugnis für den Vater im Himmel, weil ich Gottes Kind bin und weil Christus das in mir wirkt.